Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Leben und Umwelt. Ich bin Lukas Capella. Die deutsche Biologin Sarah M. Schmidt hat im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Ohne Mücken, keine Schokolade«. In dem Buch versammelt Schmidt erstaunliche Fakten über essbare Pflanzen, also über Getreidearten, Gemüse und Obst. Aber sie erklärt auch, wie es historisch dazu kam, dass die Menschheit sich heute von ganz wenigen Pflanzen ernährt, obwohl viel mehr Pflanzenarten essbar sind. Sarah M. Schmidt arbeitet als Beraterin für Ernährungssicherung und Agrarforschung bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und Schmidt plädiert dafür, mehr bunte Vielfalt auf unseren Feldern und Tellern zu schaffen. Ich habe am Telefon mit ihr über ihr Buch gesprochen.
Hallo Frau Schmidt, Sie schreiben im Vorwort Ihres Buchs »Ohne Mücken, keine Schokolade«, dass es zwar 3000 essbare Pflanzen auf der Erde gibt, davon baut der Mensch aber nur ca. 150 im großen Stil an. Und der größte Teil unserer Nahrung basiert sogar auf nur etwa 20 Pflanzen. Wie lässt sich diese Reduktion denn erklären?
Am besten erklären kann man das, glaube ich, mit Industrialisierung und Standardisierung von Lebensmitteln. Also ich gebe mal ein Beispiel, so die Banane ist so ein ganz krasses Beispiel. Es gibt 2000 Bananensorten weltweit und wir kennen aber eigentlich nur eine einzige. Das ist diese Cavendish-Banane, die man überall in den Supermärkten findet. Und der Grund, warum es nur die gibt, ist halt, dass die ganze Lieferkette genau auf diese eine Sorte ausgerichtet ist. Also das geht von der Zeitpunkt, wo die geerntet werden, über die Kisten, in denen die transportiert werden, die Anzahl der Luftlöcher in den einzelnen Kisten. Alles ist genau auf diese eine Sorte ausgerichtet. Und es wäre super teuer, das zu ändern, also diese Lieferkette zu ändern. Und deswegen kriegen wir halt hier nur eine einzige Sorte Bananen. Und so ist es auch bei vielen anderen Pflanzen.
Sie schreiben in Ihrem Buch, wenn wir jetzt zur Kartoffel gehen und zur Bedeutung der Kartoffel im historischen Kontext, Sie schreiben, Irland ist das einzige EU-Land, in dem heute signifikant weniger Menschen leben als im 19. Jahrhundert. Nämlich es lebten in Irland mal 8,2 Millionen Einwohner. Welche Rolle spielte da die Kartoffel im 19. Jahrhundert?
So, es waren zwei Hauptplayer, einmal die Kartoffel und dann die Kartoffelfäule. Das ist eine Krankheit, die durch einen pilzähnlichen Organismus ausgelöst wird. Und im 19. Jahrhundert wurden in Irland extrem viele Kartoffeln angebaut, weil sich das Land halt also klimatisch dafür angeboten hat. Und die Landbevölkerung lebte fast ausschließlich von Kartoffeln, während Weizen eher für den Export nach England angebaut wurde. Und dann gab es 1845 den ersten Ausbruch dieser Kartoffelfäule. Und innerhalb von wenigen Jahren, also 3 bis 5 Jahre, hat diese Kartoffelfäule sämtliche Kartoffelfelder in Irland vernichtet. Und das hat zu massiven Hungersnöten geführt. 1,5 Millionen Menschen sind gestorben und weitere 2 Millionen sind ausgewandert. Nach Kanada, nach Australien, in die USA, auf Schiffen. Also wenn man jetzt so diese Flüchtlingsboote kennt im Mittelmeer, diese überfüllten Boote, so ähnlich und noch schlimmer waren diese sogenannten Coffin-Ships in die USA, wo die Leute zusammengefercht waren, wo einfach viel zu viele Flüchtlinge auf viel zu kleinen Booten waren. Und die kamen in den USA an und wurden auch nicht gerade mit offenen Armen empfangen, weil das halt arme Leute waren, vom Hunger gekennzeichnet und die galten als laut und es gab Vorurteile, dass sie stehlen, dass sie die Frauen vergewaltigen. Also so ganz ähnlich, wie man das halt hier auch heutzutage auch kennt. Die gleichen Vorurteile, die man hier gegenüber Flüchtlingen hat, die gab es damals gegenüber den irischen Flüchtlingen, als die in den USA ankamen. Aber wenn das nicht so gewesen wäre, dann wäre John F. Kennedy, der Nachfahre von den irischen Einwanderern ist, nie Präsident der USA geworden.
Oder andere Seite der Medaille, dann wäre Robert F. Kennedy Jr. nie Gesundheitsminister der USA geworden. Weil wir jetzt gerade auch bei den politischen, weltpolitischen Folgen sind von Pflanzen und Pflanzenkrankheiten. Sie schreiben ja auch, dass die Kartoffel nach Ansicht vieler Historikerinnen und Historiker eigentlich eine Wegbereiterin der Industrialisierung war. Können Sie das erklären, welche Rolle die Kartoffel da gespielt haben dürfte?
Die Kartoffel, die hat dafür gesorgt, dass zum ersten Mal in Europa, also außer in Irland dann in den 3 Jahren, die Menschen genug zu essen hatten. Weil bis dahin, also haben sie halt hauptsächlich Getreide angebaut, auch ein bisschen Mais. Aber die Kartoffel liefert halt pro Acker, also pro Feld, 4-mal so viele Kalorien wie Getreide. Und das hat halt dafür gesorgt, dass die Menschen zum ersten Mal satt waren, dass es viel weniger Hungersnöte gab in Europa und dass einfach auch mehr Menschen dadurch geboren wurden und überlebt haben. Und gleichzeitig hat die Kartoffel auch so die moderne Landwirtschaft eingeläutet. Die moderne Landwirtschaft ist ja eigentlich so eine Kombination aus Hochleistungssorten, Dünger und Pestiziden. Und all das ist sehr eng mit dem Anbau von Kartoffeln verknüpft. Also die Kartoffel, auch bei der Kartoffel sieht man auch wieder diese, wie sich diese Vielfalt einschränkt. Die Kartoffel stammt ja ursprünglich aus Südamerika, aus der Andenregion, wo es über 2000 verschiedene Arten gibt. Und dann wurde die nach Europa gebracht, aber die ist halt an eine Tageslänge in den Tropen angepasst. Also 12 Stunden hell, 12 Stunden dunkel. Und macht dann dementsprechend ihre Knollen. Und dann kam sie hier nach Europa und mit den langen Tagen und mit den kurzen Tagen ist sie ganz durcheinander geraten und wusste überhaupt nicht mehr, wann sie Knollen bilden soll. Und deswegen waren die ersten Knollen waren so ganz winzig klein, also wie Kirschen. Und die Kartoffel war eher erstmal nur so in so botanischen Gärten, weil sie so schöne Blüten hat. Und dann haben Hobbyzüchter angefangen, die zu kreuzen und dann irgendwann eine Mutation zufällig erzeugt, die Kartoffel tageslichtblind gemacht hat. So dass sie dann auch hier mit den kurzen Wintertagen ihre Knollen gebildet hat. Und erst dann konnte sie sich halt richtig durchsetzen. Und deswegen alle Kartoffeln, die jetzt so weltweit angebaut werden, außer in Südamerika, stammen halt von dieser europäischen Mutante ab. Ja, und dadurch hat sich, also als die Kartoffel von Amerika nach Europa kam, hat sich die Vielfalt auch wieder massiv eingeengt. Also das war so die Hochleistungssorte. Und dann spricht die Kartoffel sehr gut auf Dünger an. Und das haben auch damals schon die Inka und Wari in Südamerika erkannt. Und die haben vor Peru sind so Inseln, auf denen Vogelkot auf Kalk verwittert. Und dadurch entsteht dieses Guano, das viel Phosphor und Nitrat erhält. Und das haben die mit Lamas in die Anden transportiert und damit die Kartoffelfelder gedüngt. Und als sich die Kartoffel in Europa durchgesetzt hat, setzte ein Guano-Boom ein. Also zwischen 1841 und 1881 wurden mehr als 13 Millionen Tonnen von diesem Guano von Peru nach Europa exportiert, um hier damit die Pflanzen zu düngen. Und dann im 20. Jahrhundert wurde Kunstdünger erfunden. Dann brauchte man den Guano nicht mehr. Aber das war so das zweite Standbein und dann halt der Ausbruch der Kartoffelfäule. Und das ließ sich eigentlich, das Einzige, was dagegen geholfen hat, gegen Kartoffelfäule und auch gegen den Kartoffelkäfer, war Arsen. Und das wissen wir ja, ist hochgiftig. Und das haben die Bauern auf die Felder gesprüht. Und daraus hat sich dann so eine Pestizidindustrie entwickelt, weil die Leute probiert haben oder weil Firmen probiert haben, weniger giftige, arsenhaltige Pflanzenschutzmittel zu entwickeln. Also so, deswegen ist auch diese moderne Landwirtschaft ist auch sehr eng mit der Kartoffel verknüpft.
Können Sie noch so ein paar Beispiele geben? Ich weiß nicht, vielleicht Äpfel oder Bananen oder anderes, was heute einfach beim Einkaufen völlig anders aussieht als noch vor ein paar Jahrhunderten?
Bei Äpfeln bin ich mir gar nicht so sicher, ob die so ganz anders aussahen damals. Da haben wir auch immer noch relativ viel Vielfalt und bei Äpfeln hat man auch sehr schnell Vielfalt, weil jeder Apfelkern ist potenziell eine neue Sorte. Wir nutzen das nicht so, wir wollen ja immer die gleiche Sorte haben, aber im Grunde genommen könnten wir ganz schnell wieder sehr viel Vielfalt haben. In den USA gab es auch so eine Person, Johnny Appleseed, der hat das gemacht, der ist überall hingegangen, hat so Apfelkerne durch die Gegend gestreut und so sehr viel Vielfalt in den USA erzeugt. Allerdings, die meisten davon schmecken halt nicht. Die sind zu pelzig oder zu sauer oder wie nennt man das, stringent, also wenn sich so alles zusammenzieht im Mund. Und deswegen haben sich so ein paar Sorten durchgesetzt. Die Banane sah mal ganz anders aus. Also die wilde Bananen haben so dicke Kerne drin, Kirschkern, große Kerne. Sehr hart, wenn man da drauf beißt. Und nur so ein bisschen Fruchtfleisch drumherum, was man dann so ein bisschen ablutschen kann. Also ganz anders. Und heutzutage, die Banane, die hat ja gar keine Samen mehr. Das, wenn man die aufschneidet, sieht man so diese kleinen schwarzen Pünktchen. Das sind die, ja, das ist das, was von den verkümmerten Samen noch übrig geblieben ist. Deswegen ist es auch so schwierig, Bananen zu züchten, weil die eigentlich, die machen was, das nennt sich Jungfernfrüchtigkeit. Die schaffen das ohne Befruchtung, Früchte zu bilden. Aber andere Sachen, Kohl ist zum Beispiel so eine Art, wo wir Menschen uns so richtig ausgetobt haben. Also alle Kohlsorten gehören zur selben Art. Blumenkohl, Brokkoli, Kohlrabi, Weißkohl, Rotkohl, Spitzkohl, das ist alles eine Art, wo man immer auf verschiedene Pflanzenteile die Aufmerksamkeit gerichtet hat und dann daraus Mutanten gezüchtet hat und die dann weiter vermehrt hat.
Ja, und jetzt wollte ich Sie fragen, nochmal zur Kartoffel. Die Kartoffel hat bei manchen jetzt ein schlechtes Image, so in die Richtung Kartoffeln machen dick. Ist das wirklich ein Problem für Figurbewusste durch die Kartoffel selbst oder eher durch die Zubereitung oder durch die Vorarbeit an der Knolle?
Ja, die Kartoffel hat dieses schlechte Image vollkommen zu Unrecht. Kartoffeln sind eigentlich sehr gesund, enthalten auch hauptsächlich Wasser, haben deswegen auch nicht viele Kalorien, aber wir essen sehr gerne mit viel Fett. Ja, also Bratkartoffeln oder als Chips, als Pommes, als Kroketten. Also wirklich, aus irgendeinem Grund bereiten wir Kartoffeln sehr gerne mit viel Fett zu. Und natürlich, dann wird es ungesund. Und dann wird es auch zu einem Dickmacher, gerade als Chips, wo ja fast mehr Fett und Salz dran ist als Kartoffel. Und dadurch hat die Kartoffel so ein schlechtes Image gekriegt. Und auch leider ist auch der Kartoffelverzehr sehr zurückgegangen in Deutschland, in Österreich. Er war vor 50 Jahren noch viel höher. Aber also ich würde eine Lanze brechen für die Kartoffel. Ich finde es großartiges Gemüse. Und wenn man das als in Salzwasser kocht oder ja, kochen ist am besten, dann ist richtig gut. Und wenn man es als Kartoffelsalat isst, dann hat sogar noch weniger Kalorien, weil dann eine andere Art von Stärke in der Kartoffel ist. Das ist dann noch kalorienärmer. Sofern man den Salat mit Brühe macht und nicht mit Mayonnaise.
Und bezieht sich die Zahl der geringeren Kilos an Kartoffeln, die gegessen werden in Österreich und Deutschland, bezieht sich das auf die unbehandelten Kartoffeln? Oder werden jetzt quasi einfach mehr so fertige, so Tiefkühlpommes frites oder Tiefkühlbratkartoffeln gekauft?
Genau, das bezieht sich auf die frischen Kartoffeln, die gegessen werden.
Eine Frage zum Thema Weizen. Dass viele Menschen in Europa und Nordamerika mit Übergewicht zu kämpfen haben, hängt ja wohl auch sehr mit dem Weizen zusammen. Es gibt im Deutschen zum Beispiel den Begriff der Weizenwampe. Wieso ist uns denn als Menschheit bzw. als westliche Welt noch nichts Besseres eingefallen als so viel Weizen als Grundnahrungsmittel?
Weizen ist einfach unglaublich vielseitig. Man kann so viel mit Weizen machen. Man kann Weizen zu Brot verbacken, zu Kuchen, zu Plätzchen. Man kann Pasta daraus herstellen. Man kann Couscous daraus herstellen. Also so eine Vielfalt liefert kaum ein anderes Getreide. Und der Grund, warum Weizen so unglaublich vielfältig einzusetzen ist das Gluten. Also das ist ja auch so ein bisschen, gilt ja auch jetzt als was Schlechtes, aber eigentlich, das ist halt ein Kleber aus zwei verschiedenen Proteinen, der entsteht, wenn Wasser zugefügt wird und der sorgt dafür, dass man mit Hefe backen kann. Weil diese Hefen, das sind so kleine Mikroorganismen und die produzieren Kohlendioxid und das breitet sich dann aus und das Gluten hält dann den Teig so zusammen. Und deswegen ist halt Weizen so unglaublich vielseitig einsetzbar. Und es ist auch eigentlich, ist Weizen an sich ja gar nicht schlecht. Und das Problem ist, dass wir halt Weizen gerne in der Kombination mit Zucker zu uns nehmen und auch gerne als weißen Weizen. Und das ist praktisch nur die Stärke. Da hat man sämtliche Nährstoffe rauspoliert und entfernt und wir essen eigentlich nur noch die Stärke, die da drin ist. Wenn wir jetzt Vollkornweizen essen würden, dann hätten wir wahrscheinlich viele dieser Probleme mit Übergewicht nicht.
Okay, es ist weniger, dass wir Weizen essen, sondern jetzt pauschal gesagt, aber viele Menschen essen den falschen Weizen.
Genau. Und natürlich, wir essen auch ein bisschen zu viel Weizen. Also die modernen, jetzt die Ernährungsempfehlungen sind, dass wir zur Hälfte Obst und Gemüse essen sollten, also 5 Portionen pro Tag. Also das sind so 5 Handvoll. Und im Moment gibt es, glaube ich, 15% der Frauen und 7% der Männer, die genug Obst und Gemüse pro Tag essen. Also wir sind noch weit davon entfernt. Und trotzdem nehmen wir ja genug Kalorien zu uns. Die kommen dann halt über Zucker und über irgendwelche Gebäckteilchen rein. Da müssen wir noch so ein bisschen umstellen.
Dinkel hat ja bei vielen Menschen im Vergleich zum Weizen ein gutes Image. Jetzt habe ich in Ihrem Buch gelesen, auch Dinkel enthält aber sehr viel Gluten. Ist der Hype um den Dinkel, den es mancherorts gibt, daher ungerechtfertigt?
Ich habe den Hype nie so ganz verstanden, weil Dinkel ist ja Weizen. Also Dinkel ist eine Weizenart, genauso wie Emma auch eine Weizenart ist. Und Dinkel enthält sogar mehr Gluten als Weizen. Deswegen kann man damit ja so toll backen. Wenn man Gluten vermeiden sollte, dann sollte man keinen Dinkel essen. Und wenn es einem mit Dinkel besser geht, dann hat man keine Glutenintoleranz. Das würde ich mal so festhalten. Aber eigentlich, das, was wir jetzt als Weizen kennen, ist eine Weiterentwicklung des Dinkels.
Ja, Sie haben im Vorgespräch zu diesem Podcast ja erzählt, dass Sie auf Ihren Reisen festgestellt haben, dass der Weizen sich global gesehen anscheinend sogar ausbreitet, oder? Also in welchen Ländern scheint der Weizen an Popularität zu gewinnen?
Mir ist es jetzt gerade aufgefallen, also ich war im Juni in Malaysia und in Thailand und da ist es mir sehr krass aufgefallen, dass da viel mehr Weizen auf dem Markt ist. Also es sind ja traditionell Länder, wo viel Reis gegessen wird. Es gibt viel mehr Cafés mit Kuchen, so Gebäckteilchen, viel weißes Brot, also so dieses labrige Toastbrot, aber auch richtige Bäckereien, wo man gutes Brot kriegt, französische Bäckereien, deutsche Bäckereien. also da breitet es sich noch weiter aus. Ich sehe es aber auch in Afrika zum Beispiel, in vielen Ländern, da breitet sich gerade dieses, also gerade so dieses Toastbrot, ne, weißes Brot sehr stark aus. Gerade in so Ländern, wo eh schon zu viele Kohlenhydrate gegessen werden und eigentlich zu wenig frische Zutaten, also Obst und Gemüse. Also der Siegeszug des Weizens geht weiter, weil das einfach, es ist vielfältig, es ist einfach. Eine Scheibe Brot kann man immer essen. Es geht schnell, man muss es nicht kochen. Ich glaube, das ist einfach so Convenience Food.
Ich wiederhole nochmal die Zahlen, weil sie wirklich sehr imposant sind und sehr aussagekräftig. Wir haben auf der Welt rund 3000 essbare Pflanzen. Davon bauen wir knapp 150 in großem Stil an. Aber der größte Teil unserer Nahrung basiert nur auf circa 20 Nutzpflanzen. Das ist ja irgendwie sehr, sehr bemerkenswert, dass wir das wirklich auf weniger als 2 Dutzend Pflanzen eingedampft haben. Ist das jetzt, wenn man jetzt global denkt, politisch, ist das jetzt mit Blick auf die Ernährungssicherheit, ist das ein Problem?
Auf jeden Fall. Also das Klima ändert sich ja gerade und wir sind ja nicht nur 20 Nutzpflanzen, auf denen unsere Ernährung beruht, es ist ja noch krasser. Wir kriegen also 60% der Kalorien stammen nur von 3 Pflanzen, nämlich nur von Weizen, Reis und Mais. Also wir haben es ja extrem eingeengt und gerade Weizen ist extrem anfällig für Dürren. Und wir hatten jetzt 2018 bis 2020 diese 3 Jahre Dürre, die in Deutschland, im Osten haben wir diese großen Weizenfelder und da gab es massive Ernteausfälle. Und bis 2100 wird vorhergesagt, dass wir in Europa Dürren bis zu 8 Jahren haben könnten. Also da wächst hier gar kein Weizen mehr. Also wir müssen da auf jeden Fall jetzt gegensteuern und mehr Vielfalt auf unsere Felder und auch auf unsere Teller bringen. Und ich glaube, ein großes Problem ist auch, dass ein Großteil verfüttert wird. Also ein Drittel dessen, was wir anbauen auf den Feldern, landet in den Trögen von Tieren und gar nicht direkt auf unseren Tellern. Das ist, glaube ich, die andere Drehschraube, die wir noch haben.
Aber dass sozusagen zu wenige Pflanzen und zu wenige Sorten insgesamt angebaut werden, das würden Sie sagen, ist auch eine Herausforderung und ein Problem hier in Europa, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Problem hier. Hier sind ja die meisten Pflanzen, die wir anbauen, haben wir von irgendwo anders importiert. Also Weizen stammt aus dem fruchtbaren Halbmond, also aus dieser sehr umkämpften Region Iran, Irak, Israel, Libanon. Kartoffel stammt aus Europa, stammt aus Amerika, die Tomaten stammen aus Amerika. Also wir haben ja irgendwie relativ wenig, was von hier ist. Kohl stammt aus Mitteleuropa, Möhren kommen auch von hier, Rüben auch. Also so ein paar Sachen haben wir auch hier aus Europa, aber im Allgemeinen denke ich, da ist noch sehr viel Raum nach oben. Und so in Kriegszeiten zum Beispiel wird ja auch viel mehr genutzt. Ne? Also wenn wirklich Not am Mann ist, dann wird halt Brot aus Kastanienmehl gemacht und es werden Eicheln gegessen und wilde Beeren gesucht und wilde Kräuter und so. Und das wächst ja auch alles noch hier. Wir nutzen es einfach nur nicht so stark, wie wir es nutzen könnten. Ich finde, so ein gutes Beispiel ist immer Bärlauch. Also hier in Deutschland wird sehr viel Bärlauch gesammelt im Frühjahr und der wächst ja überall wild im Wald. Mittlerweile kann man es auch auf dem Markt kaufen. Also so ein bisschen, wir haben dieses Wissen ja schon, was es noch alles gibt. Und ein Freund von mir, der ist Japaner. Und zur gleichen Zeit wie die Bärlauchzeit gibt es auch irgendwie so einen Farn, der im Wald wächst, den man auch essen kann. Das sammeln aber nur Japaner. Also ich habe noch nie jemand anderen das sammeln sehen. Muss man auch erst einlegen und dann kann man das essen. Aber es gibt so viele essbare Pflanzen und das Wissen ist auch irgendwo da. Wir müssen das nur ein bisschen weiterentwickeln und halt massentauglich machen.
Okay, und jetzt noch eine Nachfrage, weil Sie gesagt haben, wir erleben den Klimawandel, es gibt auch Prognosen, weil Sie gesagt haben, die Dürren werden stärker und länger. Können Sie das ausführen, was die Vielfalt dann konkret helfen würde? Weil jetzt sozusagen plump gesagt, wenn es in Deutschland oder Österreich eine schlimme Dürre gibt und ich habe dann auf 8 Feldern 8 verschiedene Getreidesorten, dann ist es ja quasi auch für die 8 unterschiedlichen Sorten oder Getreidearten zu trocken, oder? Also inwiefern würde die Vielfalt uns Abhilfe schaffen?
Also erstens, es können ganz verschiedene Sorten sein, zum Beispiel Roggen. Roggen kam als Unkraut mit dem Weizen hierher, wächst aber in den kalten Temperaturen hier in Nordeuropa besser als Weizen, der viel Sonne und Wärme braucht. Und deswegen ist zum Beispiel in Deutschland wird sehr viel Roggenbrot gegessen, weil das halt hier besser an das Klima angepasst ist. Aber es war ursprünglich war es eigentlich nur ein Unkraut. Ja, und ich glaube, deswegen kann das schon helfen, wenn man auch verschiedene Getreidesorten hat, weil es gibt manche, die kommen mit der einen Sache besser klar, andere mit der anderen Sache. Also Sache Wetterverhältnisse. Ich würde es einfach genauso sehen, wie man halt bei Geldanlagen streut man ja auch sein Risiko ein bisschen. Man setzt nicht alles auf eins, man kauft nicht nur eine einzige Aktie, sondern probiert sein Risiko ein bisschen zu streuen. Und genauso müssen wir auch Lebensmittelherstellung betrachten. Jetzt nicht zu viel auf eine Sache setzen, sondern das Risiko ein bisschen streuen, Gemüse anbauen, Obst anbauen und irgendwas das nehmen. Und natürlich, was wir auch machen müssen, ist weiter züchten.
Ja, jetzt will ich Ihnen natürlich noch die Frage stellen zum Titel Ihres Buchs Ohne Mücken keine Schokolade. Das kommt natürlich im Kakao-Kapitel vor. Können Sie den Zusammenhang zwischen der Mücke und der Schokoladetafel und damit den Titel des Buchs erklären?
Das war für mich auch ein Überraschungsmoment. Also wie das zustande kommt, es gibt eine bestimmte Mückenart. Es gibt ja sehr, sehr viele Mücken auf der Welt. Und eine bestimmte Mückenart, die bestäubt die winzig kleinen Kakaoblüten. Und diese Blüten, die entstehen direkt am Stamm, weil sich daraus dann diese Kakaoschoten entwickeln, die relativ groß sind, wie so ein American Football. Und da drin sind die Kakaosamen. Und wenn man die dann trocknet und fermentiert und dann zermahlt, dann kann man daraus Schokolade herstellen. Und deswegen würde es ohne diese Bartmücken würde es keine Schokolade geben. Und ich fand das überraschend, weil ich sehr mit Mücken kämpfe, weil sie so viele Krankheiten übertragen. Ich muss mich jedes Mal, wenn ich dienstlich unterwegs bin, gegen alles Mögliche impfen lassen und Malaria-Prophylaxe nehmen. Und Mücken sind sowieso, das sind die gefährlichsten Tiere der Welt. Aber die töten mehr Menschen als jedes andere Tier weltweit. Aber wenigstens eine Mückenart gibt es, die dafür sorgt, dass wir Schokolade kriegen.
Sarah M. Schmidt, vielen Dank für das interessante Gespräch und Ihre Erklärungen zu den Lebensmitteln und Pflanzen, die uns täglich in den Regalen und auf unseren Tellern begegnen.
Vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Und damit auch ein Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr, wie kann es uns als Gesellschaft gelingen, mehr verschiedene Pflanzen zu essen und nicht weiterhin vorwiegend Produkte aus Weizen, Reis, Mais und Kartoffeln? Schreibt uns euren Kommentar gerne auf der standard.at/Zukunft. Dort findet ihr auch viele andere Berichte über das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns gerne eine gute Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns auch, wenn ihr für den Standard zahlt, zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at. Kommende Woche erscheint wieder eine neue Folge des Podcasts Edition Zukunft. Bis dahin alles Gute, bis zum nächsten Mal.